Mobility to go.
Klimaneutral? Das reicht längst nicht mehr. Während die Baubranche noch über CO2-Kompensationen diskutiert, geht Interface einen radikalen Schritt weiter. Der Bodenbelagshersteller will bis 2040 CO2-negativ werden, ganz ohne Ausgleichszahlungen. Mehr Kohlenstoff speichern als ausstoßen, lautet die Devise. Doch wie realistisch ist diese Vision? Im Gespräch mit Gritli Heidbrink, Sustainability Manager Dach bei Interface, gehen wir der All-In-Strategie auf den Grund. Zahlreiche Produkte mit negativem CO2-Fußabdruck sind bereits im Sortiment. Kohlenstoff aus Produktionsabfällen wird als Rohstoff zurück in Teppichfliesen integriert. Biobasierte Materialien ersetzen Bitumen. Was nach Visionärsdenken klingt, ist bei Interface bereits Realität, zumindest teilweise. Doch die Fragen bleiben. Sind wir als Industrie überhaupt bereit, der Natur nachzueifern? Wie geht man mit regulatorischer Zersplitterung um, wenn Deutschland bisher eher auf Zertifikate setzt, während Frankreich klarere gesetzliche Vorgaben macht? Heidbrink spricht über CCU-Technologie, die von Kritikern als Verzögerungstaktik kritisiert wird, über Lebenszyklusanalysen, die robust genug sein müssen, um den Anspruch zu rechtfertigen, und über die zentrale Frage, was muss politisch passieren, damit CO2-Neutralität zur Norm wird, statt zur Ausnahme? Ein Gespräch über Geschwindigkeit, Verantwortung und die Frage, ob die Bauindustrie endlich bereit ist für echte Transformation oder ob wir uns noch immer in der Komfortzone des weniger schlecht einrichten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich begrüße ganz herzlich Gritli Heidbrink in Krefeld.
Hallo Herr Lenzen, ich bin froh, heute hier zu sein.
Frau Heidbrink, Sie sitzen in einem sehr, sehr schönen Gebäude, Bauhausstil, und wir wollen aber heute gar nicht so sehr über das Gebäude reden, sondern eher über den Bodenbelag. Und ich denke, dass das ein spannendes Thema ist, weil wir alle damit zu tun haben, ein Stück weit, aber uns wahrscheinlich noch gar nicht so großen Kopf gemacht haben, wie das so zustande kommt. Das ist bei Ihnen, bei Interface, ganz anders. Sie beschäftigen sich schon sehr, sehr lange und ausführlich mit dem Thema und sind da tatsächlich in der Branche auch absoluter Vorreiter. Und deshalb, glaube ich, haben wir da ganz spannende Gesprächsthemen heute. Ich würde gerne heute den Fokus auf das auf CO2-Themen legen. Und Sie haben vor, CO2-negativ zu sein. Dann müssen wir uns erstmal erläutern, was bedeutet das?
Genau, wir haben als Unternehmensziel, dass wir 2040 als Unternehmen CO2-negativ sind. Das heißt, dass wir in unseren ganzen, ich sag mal, Betriebsoperationen mehr CO2 speichern, als dass wir es emittieren. Genau, und das sieht man heute auch schon teilweise in unseren Produkten, wo wir das bereits geschafft haben. Aber klar, bis 2040 ist noch ein langer Weg und da haben wir auch noch viel vor uns.
Das ist ja jetzt sehr sportlich. Wenn ich mich mit vielen Unternehmen unterhalte, die sagen, boah, Net Zero, Carbon-Neutralität, gibt es ja so viele Wörter dazu. Wenn wir das erreichen, dann sind wir schon mehr als stolz. Ihnen reicht das nicht. Wann war so der Wendepunkt, dass Sie gesagt haben, nee, wir wollen mehr?
Ja, also tatsächlich ist ja dieses Ziel, das Ergebnis einer langen Entwicklung. Interface hat ja schon eine sehr lange Nachhaltigkeitsgeschichte. Unser Gründer Ray Anderson hat ja bereits in den 90er Jahren angefangen, das Unternehmen zu transformieren. Und das war zu dieser Zeit ja noch was ganz Neues und ich glaube auch was ganz Mutiges, zu sagen, dass wir als Unternehmen im ersten Schritt erstmal gar keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben wollen. Und tatsächlich hat sich diese Zielsetzung im Laufe der Zeit eben noch verändert und mündet in die Zielsetzung, 2040 CO2-negativ sein zu wollen. Wir haben schon einige, ich sag mal, Meilensteine auf dem Weg hinter uns gelegt. Wir haben zum Beispiel in 1997 angefangen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, also damals schon zu dokumentieren, was wir machen, was wir wollen, was wir erreichen wollen. Das machen wir seitdem auch jedes Jahr. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, diese Transparenz über unsere Maßnahmen und Erfolge aufzuzeigen. Wir hatten noch andere Meilensteine, wie in 2009 unsere erste Umweltproduktdeklaration zu haben, eine der ersten überhaupt. Wir haben im Jahr 2011 die erste Teppichfliese mit 100% recyceltem Garn produziert und sicherlich ein sehr großer, wichtiger Schritt war dann im Jahr 2020 die Einführung der CO2-negativen Teppichfliese, die uns dann auch gezeigt hat, dass wir es tatsächlich können. Also dass wir tatsächlich mehr CO2 speichern können, als zu emittieren in der Herstellungsphase und dass wir tatsächlich diesen Weg gehen können.
Das ist ja jetzt zunächst einmal ein bilanzieller Wert. Jetzt wird ja vielleicht die ein oder andere Zuhörerin und Zuhörer sagen, ach ja, dann pflanzen die ein paar Bäume irgendwo und machen aber ansonsten Business as usual weiter. Also da ist immer Stichwort Kompensationen, die dann ins Spiel kommen und wo viele sagen, naja, also das ist dann vielleicht auch durchaus auch problematisch. Wie läuft das bei Ihnen? Also läuft das auch über Kompensationen oder wie wird das berechnet?
Also tatsächlich haben wir bis zum letzten Jahr Emissionsminderungszertifikate erworben, um eben tatsächlich unvermeidliche Emissionen auszugleichen und damit den gesamten Fußabdruck des Unternehmens, also Scope 1 bis Scope 3, auszugleichen. Haben dann aber tatsächlich gesagt, wollen wir nicht mehr. Haben wir auch letztes Jahr kommuniziert. Wir haben es quasi All-In genannt, unsere Kampagne, unsere Zielsetzung, um einfach zu zeigen, dass wir mit unseren Maßnahmen tatsächlich unsere eigene Lieferkette angehen wollen, unsere eigene Lieferkette reduzieren, darin zu speichern, weil wir glauben, dass wir so auch schneller an unser Ziel kommen. Also sprich, wir haben im Prinzip die Budgets, die wir bis dahin für Kompensationen genommen haben, investiert in Innovationsprojekte, um zum Beispiel an Rohstoffen weiterzuarbeiten, die Kohlenstoff speichern, Kohlenstoff vermeiden. Ja.
Mhm. All-in ist ein gutes Stichwort, weil das bedeutet natürlich, dass Sie sozusagen volles Risiko gehen. Das Risiko ist ja tatsächlich dann auch, dass Sie entsprechende Materialien brauchen, um das dann auch zu machen. Jetzt müssen wir uns das, glaube ich, mal ein bisschen erläutern. Welche Rolle spielen da eigentlich eben vielleicht biobasierte Materialien, recycelte Stoffe? Davon sprachen Sie ja, dass Sie eine der ersten waren, die das gemacht haben. Und wie robust sind da letztendlich ihre Lieferketten?
Die Materialien sind natürlich enorm wichtig. Die sind die Voraussetzung, dieses Ziel zu erreichen. Und wir arbeiten, wie Sie jetzt schon gesagt haben, mit biobasierten Materialien, mit recycelten Materialien und seit diesem Jahr tatsächlich auch mit gebundenem Kohlenstoff. Das heißt, biobasierte Materialien sind natürliche Materialien, die quasi über Photosynthese Kohlenstoff speichern, die wir in unseren Produkten einsetzen. Recycelte Materialien, ich sag mal, die Verwendung recycelter Materialien verhindert eben, dass neue Materialien entstehen müssen, neue Emissionen entstehen. Und ja, und jetzt der gebundene Kohlenstoff ist quasi im Gegensatz zu dem natürlichen Prozess ein chemischer Prozess, in dem Kohlenstoff quasi in einem Produktionsprozess oder der bei einem Produktionsprozess normalerweise in die Atmosphäre gelangen würde, sozusagen abgeschieden wird, gebunden wird, gereinigt wird und dann wieder als Rohmaterial neu verwendet werden kann. Und das sind eben Materialien, die Kohlenstoff speichern und damit auch uns es ermöglichen, einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck zu haben.
Diese gebundenen Kohlenstoffe sind natürlich, klingen im ersten Moment verlockend, boah geil, da kann ich ja sozusagen CO2, was ein Schadstoff vorher war, jetzt sozusagen zum Nützling machen. Es gibt aber durchaus Kritiker, die das so ein bisschen als Verzögerungstechnologie bezeichnen, weil sie letztendlich sagen, wir müssen ja eigentlich gucken, dass wir das CO2 vermeiden. Für Sie ist das jetzt ein Beschleuniger, eine Chance? Was antworten Sie den Kritikern?
Also zu einem total richtig. Also natürlich ist das erste Ziel, dass CO2-Emissionen verhindert werden müssen. Und diese Technologie sollte idealerweise auch keine Alibi-Technologie sein, um auf der anderen Seite weiterhin CO2 quasi zu produzieren, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, das, was Sie gerade sagten, es ist ein Beschleuniger. Es ist wichtig, dass wir schnell handeln und dass wir heute schon jede Möglichkeit nutzen, um CO2-Emissionen zu verringern. CO2 sammelt sich über Jahrzehnte in der Atmosphäre an und deswegen zählt im Prinzip jeder Tag. Wenn wir warten, müssen wir halt viel drastischere Maßnahmen wirklich durchführen. Und deswegen ist jede Möglichkeit, die wir heute schon haben, um CO2 zu speichern, wichtig, aber komplett richtig, parallel, idealerweise arbeitet man natürlich daran, CO2-Emissionen grundsätzlich zu verhindern.
Ich habe jetzt die Tage mitgeholfen bei dem Umzug und da mussten wir unter anderem auch so Teppich raustragen und tolle Vorbereitung eigentlich für unser Gespräch und da habe ich mir das nochmal genau angeguckt bei dem alten Rollzeug. Da gibt es ja so eine Verbindung zwischen Garn und Rücken und dieser Rücken ist ja so ein Klebezeug, da habe ich nochmal nachgeguckt, da ist Bitumen, also auf Ölbasis drin Und eines der, glaube ich, der großen Knackpunkte bei Teppichen und bei der Herstellung, eben bei fossilen Rohstoffen, später auch bei der Entsorgung. Wie machen Sie das?
Wir haben tatsächlich seit 2020 eine Rückenkonstruktion Sequest Bio, die aus biobasierten Materialien und recycelten Füllstoffen besteht. Das heißt, wir haben kein Bitumen mehr in unseren Rückenkonstruktionen. Das ist auch insofern wichtig, als dass sich Bitumen sehr schwer recyceln lässt und letztendlich nicht kreislauffähig ist. Und diese Rückenkonstruktion ist standardmäßig für alle unsere Produkte. Das heißt, alle unsere Produkte sind damit auch kreislauffähig. Sie kann recycelt werden. Also wir haben eine Recyclingmaschine in Skerpensehl. Skerpensehl ist unsere Produktionsstätte für Europa, aber eben dort steht auch die Recyclingmaschine, die Garn und Rücken voneinander trennen kann, sodass der Rücken eben auch wieder in die neuen Produkte einfließen kann. Also von daher schon auch ein wichtiger Schritt, diese neuen Rückenkonstruktionen eingeführt zu haben.
Sie sind ja international unterwegs, trotzdem spielt Europa eine sehr große Rolle. Gibt es auch andere Anbieter? Und vielleicht dazu erstmal den Blick über den Teich, weil Ihr Hauptsitz ist ja in den USA. Ticken die Märkte alle gleich oder wie sind die Amerikaner an der Stelle unterwegs und wie integriert man dann auch vielleicht so unterschiedliche Erwartungshaltungen und Logiken eben noch in ein Nachhaltigkeitsmanagement? Und das ist ja der Bereich, mit dem Sie sich da beschäftigen müssen.
Die Märkte ticken tatsächlich unterschiedlich. Jetzt sind wir bei Interface so aufgestellt, dass wir in verschiedenen Regionen tätig sind. Also ich bin jetzt verantwortlich für die Region Dach. Ich habe aber auch Kollegen, die dann für die UK oder für Middle East Africa zuständig sind oder für Niederlande, Benelux und Skandinavien oder eben auch die USA. Und interessant ist es, sich dort mit meinen Kollegen, Kolleginnen im Prinzip auch über die unterschiedlichen Anforderungen zu unterhalten und zu verstehen, was jetzt Kunden zum Beispiel fordern oder was die Trends sind in einer Betrachtung von Umweltproduktdeklarationen. Und das Gute ist, dass wir uns notgedrungen da auch immer an den höchsten Anforderungen irgendwie orientieren müssen, um einfach zu sehen, welche Antwort haben wir da drauf. Letztendlich unterm Strich ist natürlich die Zielsetzung 2040 CO2 negativ zu sein, die ist global, das ist in unserer Unternehmensstrategie und wir versuchen grundsätzlich für unsere Produkte zum Beispiel eben Materialien zu finden, die das können. Also der Weg, den wir gehen, ist global, den versuchen wir global auch umzusetzen. Aber klar, die Anforderungen in den Ländern sind zum Teil unterschiedlich und da müssen wir zum Teil auch ein bisschen unterschiedlich darauf reagieren.
Bei Anforderungen reden wir ja auch ganz stark eben über Bauvorgaben, Gebäude. Jetzt sind wir wieder, ich weiß nicht, als Mies van der Rohe in dem Gebäude, in dem Sie jetzt derzeit arbeiten, in den 20er Jahren. Da waren wahrscheinlich Bauvorschriften noch weniger ausgeprägt als heutzutage, sonst hätte es vielleicht auch diese Bauhausentwicklung gar nicht gegeben, was ja auch eine Ruptur war mit der damaligen Architektur. Jetzt ist es ja nur ganz anders. Also wir haben ja in Deutschland, so verstehe ich das, dass wir sehr stark über Zertifikate eher funktionieren. Ich habe gelesen, in Frankreich und in den Niederlanden, in London gibt es da klarere Vorschriften. Jetzt sagten Sie, naja, wir halten uns an die höchste Regel, das passt dann für alle. Mag bei manchem gelten, aber sicher nicht bei allen Vorschriften. Wie sieht der Markt da aus?
Ja, wenn ich sage, wir halten uns an die höchsten Regelungen, ich sage mal zum Beispiel in Frankreich ist es so, wenn mich nicht alles täuscht, dass sie mittlerweile tatsächlich CO2-Grenzwerte für Gebäude haben. Wenn die jetzt nicht erreicht werden, dann gibt es halt keine Baugenehmigung. Wir bieten Produkte an, die einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck haben bzw. CO2-negativ sind. Das ist einfach die grundsätzliche Ausrichtung, der wir sind und können damit natürlich sehr stark dazu beitragen, dass ein Bauherr in Frankreich diesen Anforderungen entsprechen kann. Oder in anderen Ländern gibt es Recyclingquoten. Wir haben Produkte, die einen sehr hohen Recyclinganteil haben. Also unsere Teppichfliesen haben einen Recyclinganteil, Recycling und Bio basiert von im Schnitt 88%. Also auch da können wir dazu beitragen, dass solche Anforderungen erfüllt werden können.
Wer entscheidet sich eigentlich dann letztendlich für einen Interface-Bodenbelag? Sind das die Architekten mit einem besonderen Nachhaltigkeitsbewusstsein oder der Bauherr, der Bauträger, der sozusagen vielleicht auch schon sozusagen End-of-Life-Optionen im Hintergrund hat. Wer meldet sich da bei Ihnen?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Was ich jetzt in letzter Zeit mehr und mehr merke, ist, dass besonders große Architekturbüros ihre eigenen Nachhaltigkeitsteams aufbauen, die sich dann wirklich mit dieser Thematik übergreifend sozusagen für das Büro beschäftigen, die Materialdatenbanken aufbauen, die uns dann auch sehr detailliert nach unseren Umweltproduktdeklarationen fragen, um die eben zu verstehen. Also das ist das eine. Das andere sind sicherlich auch Bauherren oder Vermieter, die eben Wert auf nachhaltige Bauweise legen, zum Beispiel, weil nachhaltige Immobilien zukunftssicherer sind, weil sie möglicherweise höhere Marktpreise erzielen können. Und dann gibt es eben auch Nachhaltigkeitszertifizierungen, die zu höheren finanziellen Förderungen führen, also die günstigere Kredite ermöglichen. Also das sind so Motivationen, in denen auf nachhaltige Bauweise geschaut wird. Nichtsdestotrotz hat man auch immer noch den Fall, dass die Zielsetzung am Anfang da ist, aber am Ende das Budget nicht mehr reicht und Bodenbeläge sind ja eher so am Ende, sage ich mal, dieser ganzen Kette, die man sich anschaut. Auch das kann passieren, dass unser Außendienst mit Bauherren spricht und die am Ende sagen, ah, jetzt nee, doch nicht. Jetzt nehmen wir doch ein anderes Produkt, was jetzt vielleicht nicht so nachhaltig, aber deutlich preisgünstiger ist. Aber man sieht, also ich habe schon das Gefühl, man sieht mehr und mehr kommen in diesem Bereich.
Jetzt haben Sie gerade zu Recht gesagt, boah, wir machen das schon sehr, sehr gut. Klammer auf. Besser als die Wettbewerber dann, Klammer zu. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Zielmarke, dass das irgendwann mal alle erreichen wollen. Und tatsächlich, heute gerade wieder erst gelesen, dass wir in verschiedenen Bereichen da uns auch wieder auf Kipppunkte hinbewegen. Also der Klimawandel drängt. Tempo ist ein Faktor, ein ganz zentraler Faktor. Und was muss eigentlich aus Ihrer Sicht, wenn Sie sich wünschen, ist eine Doppelfrage, aus Ihrer Sicht wünschen können, was muss politisch passieren, damit sozusagen Ihre CO2-Negativität nicht die Ausnahme ist? Und warum machen die Wettbewerber das nicht auch?
Also politisch, das habe ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen, ich glaube tatsächlich daran, dass Regulatorik viel bringt. Das ist jetzt sicherlich, also das sehen andere auch anders, aber ich habe schon das Gefühl, wenn wir da einen Rahmen haben, dass das mehr und schneller passiert. Von daher, das wäre schon mein Wunsch, dass einfach auch von der Politik diese Dringlichkeit wirklich anerkannt wird, wie wichtig das ist, jetzt schon Entscheidungen zu treffen, weil ich meine, wir haben als Meilensteine 2030, wir haben als Meilensteine 2045 oder 2050, das ist überhaupt nicht mehr weit weg, das ist so nah und das, was wir heute eben nicht tun oder was wir verzögern, das wird ja in der Zukunft nicht helfen. Die Maßnahmen werden viel strenger werden, viel drastischer werden, wenn man dann nochmal diese Zielsetzung erreichen möchte und eben die globale Erwärmung irgendwo eindämmen möchte. Also das wäre das eine, was ich mir wünschen würde, dass, ja, wie gesagt, es anerkannt wird und danach gehandelt wird. Das andere, also ich würde schon sagen, dass grundsätzlich schon viel passiert, auch im Marktumfeld, auch gerade in der Baubranche. Und ich glaube, dass sich da auch schon viele bewusst sind, welche Auswirkungen die Baubranche per se hat. Ich meine, die macht 40% der weltweiten CO2-Emissionen aus. Das ist massiv. Und wenn ich mir schon anschaue, was da im Bereich Recyclingbeton zum Beispiel getan wird oder ja, wie auch sehr viel im Bereich Wiederverwendung, also wo die Unternehmen wirklich auch darauf angewiesen sind, ihre Rohstoffe wieder zurückzubekommen, also auch wieder hier der Wirtschaftlichkeitsfaktor, der dann Rücknahmeprogramme auch quasi bedingt, da passiert schon was. Da sind wir jetzt nicht die Einzigen, glücklicherweise, weil kein Unternehmen alleine kann das schaffen.
Wenn wir uns jetzt in ein paar Jahren nochmal verabreden sollten, vielleicht in 5 oder in 10 Jahren und dann gemeinsam zurückblicken, woran wollen Sie dann gemessen werden? Stichwort Erfolg am Marktanteil, an den eingesparten CO2-Emissionen oder vielleicht an dem, was Sie gerade sagten, an der Nachahmung durch andere?
An allem. Naja, also klar, der Marktanteil, wie schon gesagt, wir sind natürlich ein Unternehmen, was Gewinn machen will, was ja, sich hervortun will, sich Wettbewerbsvorteile erarbeiten möchte, ganz klar. Also von daher ist ja ein positiver Marktanteil auch immer die Resonanz unserer Kunden auf das, was wir tun. Also das ist auf jeden Fall wichtig. CO2-Emissionen, ich meine, wir rufen das als Ziel aus. Natürlich müssen wir uns daran messen lassen und wollen uns daran messen lassen. Und was die Nachahmung durch andere betrifft, ja, was heißt Nachahmung? Also vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Wir haben vor, also 2011 haben wir mit unserem Garnlieferanten sehr eng zusammengearbeitet, um recyceltes Garn zu entwickeln. Und dieses recycelte Garn, das wird mittlerweile nicht mehr nur von uns verwendet, das wird von unseren Marktbegleitern verwendet, das wird aber auch in anderen Branchen verwendet, in der Mode oder in Autositzen oder in Möbeln. Und das ist eigentlich genau der richtige Schritt, dass etwas, was nachhaltig ist, über die Branche hinaus ein Standard wird. Und das in der Tat ist auch wünschenswert, auf jeden Fall.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Gritli Heidbrink von Interface. Wir haben heute über Bodenbelege gesprochen und über CO2-Negativität und ja, wie so etwas, wo wir jeden Tag drüber laufen, tatsächlich nicht nur CO2-neutral hergestellt werden kann, sondern sozusagen auch CO2 speichern kann und damit einen ganz positiven Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel beisteuern kann. Frau Heidbrink, ich wünsche Ihnen dabei noch weiterhin viel Erfolg und an der Stelle erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Lenzner. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.